Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Very special breed. You have to take good care of it. Keep it warm. Talk to it.
Really?
It's a living being. It needs attention and affection.
What's so special about it?
It makes you happy.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektionen. Und bevor wir heute ins Thema hineinspringen, sei wie immer Markus am Ende der virtuellen Leitung gegrüßt. Hallo Markus.
Hallo Sebastian.
Heute wollen wir uns ja mit dem Werk der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner beschäftigen. Die hat Filme wie Lovely Rita, Lourdes und Little Joe gedreht und damit bewiesen, dass sie zu den ganz großen Stilistikerinnen des europäischen Kinos gehört. Also ihre Filme sind auf jeden Fall von der Form her sehr eigenwillig, sehr kühl und auf manche wirken die Filme auch sehr distanziert. Wir werden da heute drüber sprechen. Wir werden über die Themen sprechen und die reichen von einer nicht so bändigen Adoleszenz bei Lovely Rita bis hin zu genmanipulierten Pflanzen und der Umgang mit Genreversatzstücken, der sehr komplex ist. Damit wir uns in diesem Dickicht nicht verirren, wollen wir drei Filme herausgreifen, also Pars pro Toto durch das Werk von Jessica Hausner gehen, einmal Hotel von 2004, Lourdes von 2009 und letztlich Little Joe aus dem Jahr 2019 besprechen. Und das werden wir gemeinsam mit der Filmwissenschaftlerin Sabrina Gärtner tun. Hallo Sabrina, liebe Grüße nach Kärnten.
Hallo Sebastian, hallo Markus.
Hallo.
Sabrina, du hast ja ein Buch geschrieben über Jessica Hausner. Das ist erst kürzlich erschienen beim Büchner Verlag und trägt den Titel Die Filme der Jessica Hausner. Und der Titel ist Programm. Du gehst durch das Gesamtwerk von Jessica Hausner hindurch. Das ist eine Mammutaufgabe, weil, wie ich ja schon angedeutet habe, ist das ziemlich komplex, das Werk von Jessica Hausner. Warum hast du dich entschieden, ein Buch über Jessica Hausner zu schreiben?
Also das Buch ist das Endresultat meiner bisherigen Forschungen. Das hat irgendwie angefangen mit meinen Dissertationsbemühungen. Das ist jetzt auch schon 8 Jahre her. Es war relativ schnell klar, dass Jessica Hausner mein Thema wird. Und ich habe eigentlich im Kopf gehabt, ich schreibe eine Dissertation zu ihrer Handschrift. Und wie es halt so läuft, fange ich zu recherchieren an und ich habe keine Literatur gefunden im Wissenschaftlichen. Mhm. Also Kritiken waren einfach da, höchst unterschiedliche, vielleicht kommen wir auf das Thema heute eh noch zu sprechen, es waren sehr divergierende Resonanzen auf ihre Filme da, aber kaum wissenschaftliche Arbeiten. Es ist dann von Robert Dasanowski, New Austrian Cinema, eine Publikation rausgekommen und ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, diese Forschungslücke zu füllen. Hm. Aber kein Material da. Und aus dem ist dieses Buch entstanden. Also eigentlich hätte es nur den dritten Teil des Buches geben sollen. Aber dadurch, dass einfach die Lücke nicht beforscht war, habe ich eine Datensammlung anlegen, anfangen. Und aus der ist dann der gesamte Teil 1 entstanden. Da sind immer wieder neue Filme dazugekommen. Ich habe Filme zuerst ausgeschlossen, wo ich dann auf einmal Zugriff, viel Glück, wie immer in der Forschung, auf einmal Zugriff auf Filme bekommen habe, die ich gar nicht auf dem Plan gehabt habe. Und es ist wirklich immer größer und größer geworden. Zum Schluss sind diese 10 Filme da gewesen. Und also, eben dieses Buch.
Also der dritte Teil des Buches, also in dem du auf die Märchenstruktur ihrer Filme eingehst und mit den Grimmschen Märchen vergleichst, das meinst du?
Okay. Richtig.
Das war die ursprüngliche Idee und ist dann immer weiter geworden und größer geworden. Weil es ist ja wirklich auch eine Chronik. Es ist ja nicht nur über den Inhalt der Filme, sondern es ist ja auch eine Chronik der Entstehung. Also sowohl die Produktionsbedingungen als auch die Fördergeschichte kommt drin vor, was für ein Buch sehr außergewöhnlich ist.
Ja, also mir war bewusst, dass ich da ungewöhnliche Wege beschreite, gerade im europäischen Kino. Das scheint nicht so populär zu sein. Mir war es aber ein wichtiges Anliegen, weil wir im österreichischen Film immer diese Thematik der wirtschaftlichen Relevanz am Tisch haben. Also wir haben immer, wie viel darf österreichischer Film kosten, wie viel darf neuer österreichischer Film kosten, wie viel darf europäischer Film kosten. Also es reden alle davon, dass das Geld kostet, ja. Aber niemand sagt, was kostet es, einen Film zu machen. Und das war irgendwie das Bedürfnis. Also es war mir einfach ein Bedürfnis, diese Zahlen auch einmal auf den Tisch zu legen. Da kommt dieser erste Teil hat eben wirklich, er hat, soweit es mir möglich war, soweit ich Zugriff bekommen habe auf die Produktionskosten, sind die aufgeführt. Es sind, sofern möglich, Verwertungszahlen angeführt. Also es ist wirklich eine sehr... Also man braucht ein bisschen eine Pitbull-Mentalität vielleicht für dieses Forschungsthema, die ich hier habe. Also man muss einfach dranbleiben und fragen, immer dranbleiben. Und man bekommt früher oder später einfach Zugriff, um eine Idee davon zu kriegen, wie viel so ein Film kosten kann. Auch wie ein Kurzfilm oder ein Einminüter, wie viel das kosten kann. Also das war so die Grundidee. Und der zweite Teil des Buches ist ein Verortungsversuch, der aus exakt denselben Gründen entstanden ist. Ich habe versucht, Jessica Hausner im Kontext des österreichischen Films zu verorten und bin dann irgendwann an dem Punkt gestanden, wo eben das Sanowski-Buch da war, das einen großen Anteil zum neuen österreichischen Kino drin hat, also vor allem Barbara Albert und Nordrand. Aber Jessica Hausner kommt nur in einem Artikel vor und da irgendwie in Vergleich mit anderen Regisseurinnen, also so eine Einzelstudie, wo man sich wirklich mit ihren Werken beschäftigt, die gibt's halt einfach nicht. Der zweite Teil versucht, filmhistorisch anzuschließen. Also da, wo Büttner und Dewald mit ihrer Publikation Anschluss am Morgen stehen bleiben und da, wo Sanowski bestimmte Bereiche ausspart, da schließt irgendwie mein Kapitel 2 an.
Wenn Barbara Albert schon erwähnt wurde, also die spielt ja im Buch auch immer wieder eine Rolle, weil sie in einem sehr ähnlichen Kontext steht. Die ist natürlich durch den Film Böse Zellen, auch in Deutschland zumindest, sagen wir mal, der Kritik bekannt, aber auch nicht jetzt. Nordrand ist ein Film, der in Österreich eine große Bedeutung hat, der aber erstaunlich wenig rezipiert wurde in Deutschland, obwohl er mir persönlich sehr gut gefällt. Und würdest du denn sagen, dass Barbara Albert und Jessica Hausner in einem Kontext zu sehen sind oder siehst du da gravierende Unterschiede im Ansatz der beiden Filmemacherinnen?
Ich formuliere es mal so. Also ich glaube, dass sie beide eine ähnliche Bedeutung für den neuen österreichischen Film haben. Ich glaube, dass ihre Handschriften höchst unterschiedlich sind. Also es sind weibliche Perspektiven vielleicht, ja? Es gibt aber zu der Zeit auch männliche Perspektiven. Also die spielen irgendwie zusammen. Es ist wirklich, wie der Sanowski eben schreibt, es ist ein Anbrechen einer neuen Ära. Es ist wirklich eine Zäsur. Also dieses Jahr 1999 eben mit Nordrand und mit Interview von Jessica Hausner. Und da laufen auch, also da sind auch Kurzfilme gelaufen von diesen Studentinnen der Filmakademie Wien. Fremde, mehr oder weniger. Es war Jörg Kalt ein Thema. Es war Svoboda ein Thema. Es waren wirklich viele junge Filmschaffende, die 1999 auf einmal rezipiert worden sind, wo zuvor einfach keine Resonanz da war. Also ja. Es ist 1999 ist einfach ein wichtiges Jahr für den neuen österreichischen Film. Barbara Albert und Jessica Hausner haben ja zusammen eine Produktionsfirma, gemeinsam mit Martin Schlacht und Antonin Swoboda, die Coke 99. Die hat sich auch toll entwickelt in Österreich. Sie ist, wenn man das so flapsig formulieren will vielleicht, die sind schon verlacht worden am Anfang, ja. Also da kommen 4 Absolventen der Filmakademie, ein Kameramann, 3 Regiestudenten und die wollen irgendwie ihre eigene Produktionsfirma aufziehen. Und das ist, also es ist schon von den großen Produzenten, es ist bemerkt worden, aber mit einem Lächeln im Gesicht so vielleicht. Und die haben sich in Österreich wirklich zu einem Player entwickelt. Mhm. Also die sind wirklich für Arthouse-Kino und die Produktionen, die aus der Coke 99 kommen, erzeugen tolle Resonanzen auf den Festivals. Also.
Ja, weil ja auch die ersten Versuche natürlich von der Radikalität geprägt waren, im Windschatten der anderen, auch mit weniger finanziellen Mitteln. Man merkt da sehr früh im Schaffen dieser Produktionsfirma und natürlich dieses Verbundes, dass da ein Stilwillen herrscht und wirklich ein Willen, auch Visionen zu verfolgen. Und das zeichnet, finde ich, schon dieses kleine Filmland Österreich aus, dass es dann in diesen kleinen Produktionen auch sagt, also aufs Ganze geht. Die Leute gehen dann wirklich aufs Ganze. Und das merkt man schon, wenn man jetzt mal nah an Hausner bleibt, schon diesen Kurzfilm ab, von denen ja einige sehr schwer zu bekommen sind, wie du ja schon angedeutet hast, aber sie ist sehr früh sehr eigenwillig und auch ihre Kompagnons.
Auf jeden Fall, ja. Das sehe ich auch so. Mhm. Es hat doch wirklich jeder eine besondere Ausrichtung. Es ist wirklich so, dass jeder für was Eigenes steht. Sie haben schon eine Gemeinschaft. Also man erkennt eine künstlerische Herangehensweise an dieses Filme schaffen. Aber sie sind trotz aller Gemeinsamkeiten durchwegs unterschiedlich. Es ist wirklich ein spannender Bereich, wo viel mehr Forschung betrieben werden müsste, wo viel mehr Film gesehen werden müsste. Sowohl männliche als auch weibliche Beiträge. Da liegt ganz viel Potenzial, das gehoben werden soll.
Ich erinnere mich, ich habe vor einigen Jahren ein Seminar zum österreichischen Kino gemacht. Ich bin ja österreichischer Staatsbürger, daher ja auch mein Name. Allerdings, da bin ich ja nicht dort aufgewachsen und so weiter, aber ich habe immer ein großes Interesse für das österreichische Kino behalten. Und natürlich ging das zunächst mal aus von der Rezeption von Haneke und Ulrich Seidel und solchen großen Namen. Aber ich wollte dann mit dem Seminar zeigen, dass es tatsächlich sehr unterschiedliche Tendenzen im österreichischen Kino gibt, die sehr überraschend sind. Also sei es eben ein Film wie Hotel, den ich damals gezeigt hatte, sei es Böse Zellen, der ja sehr was sehr Essayistisches hat und was sehr Verschachteltes, fast wie so ein Alain René Puzzle quasi, während Jessica Hausner ja eine Klarheit hat, die dann, da können wir noch drüber reden, manchmal an Stanley Kubricks glasklare Bilder erinnert. Und dann geht es ja im österreichischen Kino auch in der Richtung des Genre-Kinos, des radikalen Genre-Kinos mit Andreas Prohaska und Marvin Krenn zum Beispiel, die ja Filme drehen, also Das finstere Tal habe ich damals gezeigt und Blutgletscher. Das sind natürlich auch Filme, die so etwas Rabiates haben, was das deutsche Kino sich gar nicht getraut hat zu dieser Zeit, ja. Und Stefan Rutzowitzki ist auch eine dieser Figuren. Also es ist sehr interessant, was man im österreichischen Kino entdecken kann, ganz grundsätzlich. Das finde ich eigentlich wichtig. Und ich versuche das auch immer einzubringen. Also jetzt lehre ich ja in Ludwigsburg an der Filmakademie. Und ich merke, dass das für Studierende dort total wichtig ist, zu sehen, dass im deutschsprachigen Raum eben so eine Vielfalt möglich ist. Aber natürlich ist auch immer die Frage, die dann kommt, und das thematisierst du ja in dem Buch auch, wer guckt das eigentlich? Ja, und ich bin wirklich erschrocken, als ich jetzt heute noch mal ein bisschen in dem Buch gelesen habe und du führst ja Besucherzahlen auf, die sind ja beschämend zum Teil.
Also außer Lourdes ist alles, man kann es nicht mit Deutschland vergleichen. Gell? Wir sind einfach ein kleineres Land und wir haben vielleicht auch eine andere Einstellung zu Kino als Kunstform. Mhm. Der Vorwurf steht immer im Raum, dass der Österreicher Kino als Kunst vielleicht nicht zu würdigen weiß. Ich kenne keine Studien.
Das in Deutschland ich muss sagen, das
Problem teilen wir, glaube ich, eher, als dass es eher eine Trennung gibt zwischen Österreich und Deutschland.
Ja, also die Zahlen, also die Besucherzahlen sind wirklich erschreckend, gell? Also bei Lourdes sind wir international, glaube ich, irgendwie bei 388.000 Zusehern. Aber das ist die rühmliche Ausnahme. Also wir feiern schon, wenn, also 30.000 ist schon mehr als solide. Mhm. Wenn man so Hotel denkt, Hotel hat 5.200, 5.700 Zuseher, glaube ich, erreicht. Also.
Ja. Naja, klar, es ist ein kleines Land, das stimmt, aber es klingt halt auch unheimlich krass. Man denkt dann so, wow, da dreht die Frau wirklich so einen Film und der wird international wahrgenommen und in seinem Heimatland sind 5000 Leute, die dann da reingehen. Das ist schon krass. Also, aber gut, damit haben wir es zu tun. Man findet ähnliche Phänomene auch in cinephilen Ländern. Also wir hatten schon Thema Philippe Grandrieu in Frankreich zum Beispiel ist ein Regisseur, der hat dann auch nur im Tausenderbereich manchmal Zuschauer gehabt schon. Und als ich mit ihm mal darüber redete, meinte er, naja, er kriegt sein Geld halt, weil seine Filme sind billig. Er hat quasi Konzepte, die sich improvisieren lassen, die nicht viel, viele Schauspieler umfassen, nicht viele Schauplätze. Und dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Also das ist vielleicht eine der Möglichkeiten, überhaupt solche Filme auch umzusetzen, dass man eben sich selbst beschränkt. Und diese Pointierung, diese Verdichtung, die man in den Filmen, die jetzt alle da erwähnt wurden, also speziell aus diesem Kontext der Produktionsfirma, die alle so eine Selbstbeschränkung zum Teil auch praktizieren, ja, also die nicht ausufernd sind jetzt. Bei Little Joe ist das in Little Joe, ja. Ist das dann anders, weil das ja auch ein Film ist, der auf den internationalen Markt bewusst hin gearbeitet ist. Also da werden wir ja gleich noch drüber reden. Aber Sebastian, du wolltest gleich.
Ja, ich hätte jetzt erstmal den Vorschlag gemacht, dass wir vielleicht direkt in Hotel hineinspringen, weil wir ihn schon erwähnt haben und dann sicherlich immer wieder den Bogen auch zu einigen Thesen und Themen, die im Buch ja auftauchen, zurückkommen werden. Das bei Hotel ja auch der Fall. Den besprichst du ja auch im Detail. Wenn wir vielleicht erstmal den Inhalt zusammenfassen für all diejenigen, die von dem Film noch nichts gehört haben, was relativ viele auch in Deutschland sein werden. Markus, kannst du den Film zusammenfassen?
Naja, also es geht um eine junge Frau, die als Rezeptionistin in ein Hotel quasi sich versetzen lässt, wo ihre Vorgängerin verschwunden ist. Und sie stößt eben auf diese Spur, dass es mysteriöse Ereignisse gibt, die mit diesem Verschwinden verbunden sind. Die gehen bis quasi in eine Hexenlegende hinein aus dem 16. Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie beginnt das zu recherchieren. Der Film hat dadurch so eine Art Mystery-Thriller-Struktur. Und die zentrale, auch die in Erinnerung bleibende Szene ist also ihr Gang durch diese durch dieses leerstehende Hotel, was also oft mit Stanley Kubricks Shining verglichen wird, wo sie immer wieder quasi in dunkle Ecken hinein verschwindet und so weiter. Und am Schluss geht sie in ein Waldstück, um zu rauchen und kommt nicht mehr ins Hotel zurück und scheint dann im Wald zu verschwinden. Irgendetwas passiert, wir sehen aber nicht was. Also der Film hat durchaus ein offenes Ende dann. Der Inhalt ist eigentlich genre-typisch orientiert an Mystery-Thrillern bis hin zum Horrorfilm. Wobei, da bin ich ja ein bisschen vorsichtig, was die Definition von Horrorfilm betrifft, weil in meiner Definition der engeren ja das Übernatürliche als Bedrohung eine Rolle spielt, während im Mystery-Thriller die Unbestimmtheit dabei wichtig ist. Also, und diese Unbestimmtheit ist in dem Film Hotel, denke ich, immer noch gegeben, weil nichts aufgeklärt wird, weil nichts bestätigt wird. Wir haben keinen Geist, der auftaucht. Wir haben eine quasi ungreifbare Präsenz des Unheimlichen, dieser leichten verschobenen Wahrnehmbarkeit des Alltäglichen, die aber nie bestätigt wird im Sinne von, es gibt diese übernatürliche Bedrohung. Also das wäre jetzt meine Erinnerung an den Film, den ich ja also quasi sehr positiv auch damals wahrgenommen habe. Möchtest du was ergänzen, Sabrina? Oder korrigieren?
Nein, korrigieren auf keinen Fall. Ich habe vielleicht einen anderen Zugriff auf das Genre Horrorfilm. So. Ich möchte mich aber da gar nicht jetzt auf Definitionen, also das ist nicht, was ich sehe, sind einfach intertextuelle Referenzen, die ganz klar auf Horrorfilme verweisen. Ja. Also so vielleicht das dazu, da kommen auch diese Anklänge an Stanley Kubrick und an Shining ins Spiel. Da kommen diese Anklänge zu Blair Witch Project ins Spiel. Mhm. Es ist bedient einfach Narrative, die wir aus anderen Produktionen, die als Horrorfilme promotet wurden, so vielleicht, einfach bekannt sind. Also sie spielt mit einem Genrewissen des Zusehers.
Mhm. Also ich habe ja gerade also wirklich einen Genreforschungsschwerpunkt und der kulminiert ja in dem Handbuch Filmgenre, das wirklich das umfassendste Werk momentan im deutschsprachigen Raum dieser Art ist. Und ich habe den Text dort nicht zum Horrorfilm geschrieben, er wird aber immer wieder da drin diskutiert. Aber ich möchte zumindest grundsätzlich sagen, in der aktuellen Genre-Diskussion würde man bei Hotel von einem Film sprechen, der im Modus des Horrorfilms erzählt ist. Also ich stimme komplett zu. Intertextuelle Referenzen sind explizit Horrorfilm. Aber der Film selbst ist im Modus, also quasi in der Gangart des Horrorfilms erzählt. Man nimmt ihn so wahr, auch durch die Intertextualität. Aber er erfüllt das Ganze nicht auf eine Weise, wie Shining das erfüllt. Denn in Shining gibt es mindestens zwei Stellen, wo das Übernatürliche eingreift. Also wo völlig klar ist, die Kammer, in der Jack gefangen ist, wird geöffnet von einem Geist. Es wird nicht von einer anderen Person geöffnet. Und sonst käme er da nicht mehr raus. Er würde da drin, ja, quasi verbleiben. Und das ist in Hotel zum Beispiel nicht der Fall. Deswegen sagte ich das. Es gibt eine andere Möglichkeit noch, das ist die Transformation von Genres. Da würde man im Grunde die Umwandlung des Horrorfilms in einen modernisierten oder neuen Bereich, also wenn man einen Geisterfilm ins Internet verlegt und so weiter und dann quasi solche Modernisierungen schafft. Das ist in Hotel nicht gegeben, weil das natürlich ja, also ein anderes Sujet ist, weil er ja schon mit Geisterfilmelementen auch spielt. Und dann gäbe es noch die Hybridität, also die Verschmelzung verschiedener Genres, wie man das bei Bone Tomahawk hat, das ist Verschmelzung von Horrorfilm und Western zum Beispiel. Oder The Wind, Geisterfilm und Western. Ja, also das wären Hybride, das ist Hotel auch nicht. Deswegen ist aus meiner Perspektive der Genreforschung, wäre Hotel im Modus des Horrorfilms erzählt, aber eigentlich doch eher noch quasi einfach ein Thriller. Ja, weil er eben genau diese Spannungsdramaturgie unaufgelöst lässt, ins Übernatürliche hinein nicht auflöst.
Könnte man da nicht noch mal nachhaken, wenn du sagst, es ist in einem Modus von einem Horrorfilm erzählt. Sie benutzt ja, wie Sabrina schon meinte, ganz viele Referenzen. Die benutzt sie ja auf eine Art und Weise, dass es fast nur Splitter sind. Also manchmal so Miniaturen, also gerade das Blair Witch Project Bezug, der taucht auf, ist aber zum Beispiel minimaler als der Kubrick Bezug auf Shining oder auch der Bezug auf David Lynch ist in den Traumsequenzen, die es da häufig gibt und dieses durch Gänge und durch aus Schatten heraustreten, was sehr stark an Lost Highway erinnert. Könnte man nicht sagen, sie benutzt diese Bilder, um etwas anderes zu erzählen? Also ist es nicht sogar gar kein Thriller? Benutzt sie sogar den im Modus, ich würde sogar sagen, so weit gehen, sagen, sie benutzt den Thriller als Modus, um den Film komplett zu zersplittern. Aber was bleibt dann? Ich habe immer überlegt, ob es nicht doch ein Film, ein fast schon eher ein Drama ist, was da drunter liegt, unter dem Ganzen.
Also eine Art ein Melodram.
Ja, oder ein Psychodrama. Also einer Person, einer Hauptfigur, also in dem Fall ja Irene, die dort als Rezeptionistin beginnt. Und vieles bleibt ja ausgeblendet, bricht aber trotzdem ins On herein. Also ihre Eltern, komisches Verhältnis hat sie mit ihren Eltern. Die rufen an, sie soll kommen, dann soll sie doch wieder nicht kommen. Es ist auf jeden Fall komisch. Sie ist sehr hochgeknöpft. Sie wirkt sehr, Sie wirkt sehr konservativ. Sie hat das Kreuz, das sie dann nicht verschenken will, an die andere Rezeptionistin, gespielt von Birgit Minichmayr, die einige vielleicht kennen werden, die ja so eine Art Gegenfigur ist zu ihr, also sexuell offen, während Irene ja doch erstmal schon prüde wirkt, so wie sie erzählt ist. Sie öffnet sich ja dann in dem Moment, wo sie auch einen Modus übernimmt, nämlich den Modus der Brille der Vorgängerin, die sie findet. Also ist es nicht schon auch ein Film über eine Person, die in einem Hotel, spielt auch noch in einem Hotel, wo Menschen hingehen, um auch ein Stück weit den Alltag hinter sich zu lassen, vielleicht auch ein Stück ihrer Persönlichkeit hinter sich zu lassen. Spielt dieser Film, ist nicht vor allem um sie, geht der Film nicht vor allem um sie und ihre Suche nach einer Identität oder nach einer Verwandlung?
Wenn ich kurz dazu was sagen würde, also das, was du jetzt erzählt hast, spricht für mich eher dafür, dass auch ihre Figur metaphorisch ist und dass eigentlich dieses ganze Setting, das Hotel, also quasi, es ist ein Hotel, in dem man seinen Alltag vergessen sollte, wo aber keine Gäste sind. Es ist eigentlich ein Ort, der gar nicht seinen Zweck dient in dem Fall. Ist das nicht alles eine Metapher eigentlich für einen spezifischen Teil von Österreich auch? Für eine spezielle, Eigenheiten der österreichischen Gesellschaft, die sich in diesen Konstellationen äußern? Also das ist der Eindruck, den ich immer hatte. Es ist eine These, ich könnte die nicht ins Detail begründen, aber mich würde interessieren, was Sabrina dazu meint.
Also bei der räumlichen Inszenierung des Hotels haben wir einen Dualismus. Also wir haben zum einen dieses Traditionshotel, das sind die ganzen Szenen, die im Lobbybereich spielen, wo diese alten, schweren Möbel stehen, die wirklich mit Samt bezogen sind, wo schwere Bilderrahmen und dunkle Farben vorherrschen. Und wir haben einen modernisierten Bereich, wirklich also den Swimmingpool, die Wellnessanlage. Wir haben diesen modernen Fahrstuhl mit defekten Lautsprechern. Also wir haben so Tradition und Moderne in einem Ort verquickt. Ich kann den Ort ganz schwer greifen als Symbol für etwas oder als Repräsentation, weil er zu viel mischt. Er hat zu viele verschiedene Einflüsse. Wir haben dann im Untergrund irgendwie diese Kellerräumlichkeiten. Wir haben als Zwischenwelt diese Mitarbeiterzimmer, also wirklich die ältesten Modelle von Mitarbeiterzimmern, die man sich denken kann, mit Rissen an den Wänden, das grob drüber gespachtelt und mit Farbe ein bisschen was ausgebessert. Also das sind so viele unterschiedliche Welten, die in diesem Hotel zusammenkommen. Und was dann doch spannend ist, ist, uns fehlen die Außenansichten. Also wir haben das Hotel wird uns als Innenraum, also als Innenräume, als multiple Innenräume auch unterschiedlich gestaltet gezeigt. Aber so wie bei Shining, dass wir diese Außenansicht bekommen, dass dieser Ort des Grauens für uns irgendwie visualisiert wird, dass wir uns dem mit annähern durch eine Kamerafahrt oder einen Establishing Shot, das fehlt bei Hausner.
Also es gibt schon eine Außenaufnahme, wenn sie dort ankommt, wenn ich mich richtig erinnere, aber die ist sehr unspektakulär.
Es gibt auch, wie sie kurz nachdem sie die Leiche, suchen, ich will nicht spoilern, aber sie suchen zumindest eine Leiche in einem Dümpel.
Wir spoilern, wir können ruhig spoilern.
Wir spoilern immer.
Okay. Da sind wir hemmungslos. Sehr gut.
Hemmungslos. Die suchen mit Stäben in einem Tümpel vor dem Hotel nach der Leiche von dieser verschwundenen Rezeptionistin. Und da haben wir wirklich, das ist wie eine Silhouette, wie so ein Schatten. Also das Hotel, man sieht's nicht richtig, es ist so ein schwarzer Block in einer abendlichen Stimmung, aber weder positiv noch negativ konnotiert, sondern es ist einfach ein dunkler Fleck.
Also ungreifbar.
Ja.
Ja, ich finde es sehr bemerkenswert, als der Vorgesetzte geht und zu ihr nochmal sagt, aber vergessen Sie den Keller nicht. Ja, also es gibt schon eine Konnotation dieser Räume, die bleibt aber diffus. Also das sehe ich genauso, dass wir einen sehr divergierenden Raum und einen sehr multiplen Raum haben, in dem Räume haben, zwischen denen sie sich bewegt in diesem Fall, die sie aber auch verbindet durch ihren Weg durch das Hotel. Aber genau diese ganze Beschreibung jetzt habe ich mir gerade eben gedacht und ich sehe das Land auch immer noch von außen. Also das heißt, bei mir ist die Reise meistens so, ich fahre nach Wien, ich besuche Freunde von mir und danach fahre ich nach Klagenfurt, ja, unterrichte ich da, also und dann fahre ich wieder zurück oder fliege zurück. Und dann sehe ich ja diese verschiedenen Gesichter von Österreich. Und das ist dieses Divergierende, was ich eigentlich dort sehe. Diese Mischung aus hochmodern und total den modernsten Bedürfnissen angemessen, total offen und völlig verfallen und im Untergrund irgendwie diffus verrottend, ja, also so ganz eigenartig. Und auch in den Hotels ist das so. Das ist gar nicht untypisch dafür. Obwohl es natürlich im Film ein bisschen übertrieben ist. Und das ist der Grund, warum ich das so ein bisschen provokativ jetzt auf den Punkt bringen wollte, indem ich sagte, im Grunde ist dieses Hotel für mich schon eine Metapher für das, was die österreichische Gesellschaft von außen betrachtet, vielleicht sogar ausmacht.
Jetzt kommt das Grauen aber ja nicht aus dem Inneren des Hotels selber, sondern es kommt ja...
Sondern aus der Tradition.
Aus der Tradition des Hotels oder, also ich wollte eigentlich erstmal sagen aus dem Wald. Und meinst du, würdest du Tradition anspielen auf die Hexensage oder was meinst du damit?
Genau. Legenden, Sagen und Märchen sind ja Teil der Mythologie einer Gesellschaft. Also zunächst der Oralliteratur und dann dem, was sich da nach und nach daraus entwickelt hat. Und sie haben eine unterschiedliche Funktion. Also Märchen und Legenden haben unterschiedliche Konnotationen. Das ist klar. Ich will da einer Literaturwissenschaftlerin natürlich nichts erzählen. Aber der Film nutzt das ja eher in so einer grundsätzlichen Weise. Also das heißt, wir haben hier eine mythische Figur, die örtlich verknüpft ist mit dieser Höhle, in der sie hineingeht. Also das ist durchaus eine Legende, die über diese Höhle dann auch berichtet wird. Und dann gibt es ein Unheil, was damit verbunden ist. Also das Verschwinden einer Gruppe von Wanderern, die mit dieser Person, also mit der mythischen Figur verknüpft sind. Das ist ja etwas, was man heute, wir hatten eine ganze Folge darüber, als Folk-Horror bezeichnen würde, weil es ein Grauen ist, das aus der Folklore, aus den folkloristischen Erzählungen herausbezogen wird, oder?
Kommt die, ich stell mal in den Raum, kommt die Gefahr nicht von den Mitarbeitern?
Also jetzt wird's enttäuschend.
Ich empfinde die Hexe, also ich nenne die jetzt Hexe, sie wird im Film als Waldfrau tituliert, genau. Aber die böse Hexe ist ein Aspekt der Gefahr. Der andere Moment ist, dass diese Hotelmitarbeiter doch wirklich seltsam sind.
Ja. Aber das widerspricht sich nicht. Also, wenn wir nochmal überlegen, welche Funktion hatte die als Hexe diffamierte Waldfrau? Die im Grunde geht es ja um quasi in vielen Fällen um eigentlich heilkundige Außenseiterinnen, die in bestimmten Krisensituationen zu Sündenböcken gemacht wurden und dann als Hexen diffamiert wurden. Wobei die Funktion der Hexe, also der Begriff ja auch als Hagazusa, eine Mittlerin ist zwischen Welten, zwischen dem Außeralltäglichen und dem Alltäglichen, dem Sakralen und Profanen. Es sind im Grunde schamanische Figuren. Und indem sie als Waldfrau bezeichnet wird, ist diese Idee ja auch noch da mitgedacht. Und das sind im Grunde immer Stellvertreterfiguren für etwas, was in der Gesellschaft nicht stimmt. Und deswegen sehe ich die Hexe tatsächlich wiederum als eine Metapher für das, was als Bedrohung aus der Gesellschaft, in dem Fall in der Mikrogesellschaft des Hotels, was da nicht stimmt. Und dann haben wir quasi die Kolleginnen und Kollegen wieder. Und also von daher, ja, ich stimme dem zu, ich sehe aber diese Verbindung.
Ich stehe so ein bisschen zwischen euch gerade, weil ich habe das Gefühl, dass da ein Modus sich anbahnt, den wir auch bei den anderen Filmen antreffen werden, nämlich so eine Unabwägbarkeit oder eine Unentscheidbarkeit, die sie einführt. Also bei Lourdes, wir werden darüber sprechen, gibt es ja dann diese, auch für die Zuschauerinnen, für den Zuschauer, die unauflösliche Uneindeutigkeit, ist es jetzt ein Wunder oder ist es kein Wunder? Und hier haben wir es auch mit ganz vielen Fährten, ganz vielen Atmosphären zu tun, die sie ineinander legt wie so ein Echo. Wir haben diese diese Möglichkeit, dass das Ganze eine perfide Mobbing-Attacke ist, der Mitarbeiterin von Birgit Minichmayr gespielt, die sich sehr, sehr seltsam verhält, auch rätselhaft, warum sie ausgerechnet beim Ausgehen, wo sie sich ja eigentlich ganz anders verhält, dieses Kreuz braucht, das ja irgendwie eher mit Keuschheit verbunden wird, was zu ihrer Figur gar nicht passt. Wir haben eine sehr ans die Hotelchefin, die was fast Militärisches hat, also sehr so wie so eine strenge Zuchtmeisterin. Und dann gibt es dieses Hausmeister-Ehepaar, die ja auch den deutlichen Hinweis gibt, ihr lauf weg oder verlasse dieses Hotel. Und dann gibt es noch zwei Dinge, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich, dass diese Räume, so unterschiedlich sie sein mögen, alle miteinander verbunden sind durch ein total seltsames Warnsystem, so eine Alarmanlage. Wenn irgendetwas passiert, drückt man einen roten Knopf und das Hausmeister-Ehepaar wird benachrichtigt. Was ja der Grund ist, dass ihr Techtelmechtel oder ihr One-Night-Stand mit dem Kerl von der Dorfdisco auffällt, weil der Trottel den Lichtschalter mit dem Alarmknopf verwechselt und damit natürlich die Hausmeisterin da reinholt. Also auch ihre sexuelle Erfüllung wird ja bestraft in dem Film. Und dann gibt es noch was Interessantes, nämlich immer wieder diese Form, dass in ihren Träumen etwas vorweggenommen wird oder angedeutet wird, was sich später erfüllt oder nicht erfüllt. Also ihre Gänge in diesen dunklen Flur, der sich ja dann als Sackgasse im Echt erweist, also als ein Nichtort. Und der Film endet ja mit einem Schrei. Also sie geht in die Dunkelheit und man hört ein Schreien und dann endet der Film. Sie hat ja ursprünglich eine andere Szene noch gedreht, wo die dritte Nachfolgerin dann eingeführt wird. Die hat sie dann ja gestrichen, obwohl die Kopien schon fertig waren. Aber vorher gibt es eine Traumsequenz, wo sie auch schreit. Nur ist der Schrei nicht auf der Tonspur. Das heißt, man sieht nur dieses Gesicht, den Schrei, also so einen munchischen Schrei. Und ich habe immer am Ende gedacht, sie läuft quasi in ihr eigenes Schreien hinein. Sie trifft auf sich selbst. Sie kommt, das Grauen liegt eigentlich viel mehr in ihr selber als in allen anderen Sachen, was Atmosphären sind. Und ich stimme dir vollkommen zu, dass da Folklore-Elemente reinkommen, weil sie ja auch eine Außenseiterin ist, an die von außen kommt, wo man ja vermuten kann, dass das Religiöse bei ihrem Leben, bei ihren Eltern eine größere Rolle spielt, als uns erzählt wird oder gezeigt wird. Insofern würde ich schon dazu tendieren, den Film als ein, vielleicht lese ich ihn zu psychologisch, aber als ein Psychogramm einer Auflösung einer Identität oder der Versuch, sich etwas zu stellen und in eine Art von Paranoia zu verfallen.
Da passt vielleicht diese Diskussion rund um die Ambiguität ganz gut rein. Also das ist einfach ein Punkt, der in den Rezensionen, in den Besprechungen zu Jessica Hausners Filmen, egal welchen Film man hernimmt, das ist immer ein Thema. Das ist also die Filme eine Mehrdeutigkeit implizit haben, Punkt 1, und dass die Rezeption nie eindeutig ist. Also man kommt, die individuelle Rezeptionserfahrung spielt ganz stark damit rein, was der Film für dich zum Schluss ist. Also ich glaube, dass deine Deutung genauso zulässig ist wie jede andere. Total. Wir werden das Thema bei Little Joe wahrscheinlich genau im gleichen Bereich haben, wir werden es bei Lourdes haben. Jessica Hausners Filme polarisieren immer. Es gibt nie einen Konsens, sondern es gibt immer Extrempositionen, was Leute in diesen Filmen sehen. Und das hat ganz stark damit zu tun, wo man selbst herkommt. Und ich finde die Idee wirklich ansprechend, in ihren Filmen einen Rorschach-Test zu sehen. Also diese Idee, die finde ich wirklich gut, weil ich das eben in der Lehre sehe, dass Studenten teilweise zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen bei Sequenzanalysen kommen, wo ich mir denke, stilistisch gibt sie uns nicht vor, wie die Szene zu interpretieren ist, wie die Sequenz oder die Einstellung zu interpretieren ist. Das ist ganz viel, was wir mit unseren Seherfahrungen beeinflussen. Also ich glaube, also diese Idee von, es gibt einen amerikanischen Kritiker, Charles Bramesco, der eben mit dieser Idee des Rorschach-Tests aufgekommen ist, der gemeint hat, dass wie man die Filme rezipiert, teilweise mehr darüber aussagt, wer man selber ist, als was Jessica Hausner mit diesem Film wollte. Ja. Und sie unterstützt das schon, indem sie sagt, es sind immer alle Lesarten zulässig. Also in Interviews befeuert sie jedwede Lesart.
Ja gut, das macht jetzt ein David Lynch ja auch, dass er hands off und ihr könnt machen, was ihr wollt mit meinem Film. Ich zögere ein kleines bisschen, jetzt schon an dem Punkt dazu zu stimmen, weil mir eine Sache fehlen würde noch, nämlich, dass das Markus, ich finde nämlich schon den Gedanken auch gut, den Film als eine Strukturanalyse von Österreich zumindest zu diskutieren. Deshalb, weil es natürlich diese Ambivalenzen und Offenheiten gibt. Aber bei Lourdes zum Beispiel sind ja ganz viele Themen drin, die fast dokumentarisch, wo sie fast dokumentarisch den Finger drauf legt und schon Aussagen trifft. Der Film sagt ja nicht, ist ja nicht komplett urteilsfrei. Zumindest schien es mir so. Und auch bei Little Joe werden ja durchaus die Themen konkreter besprochen als in Hotel. Das heißt, was mir bei Hotel noch fehlen würde, wäre so ein bestimmtes Gewicht, dass man an die Ambivalenz hängt, damit man zumindest geleitet wird, gegenüber was soll man ambivalent sein oder gegenüber was soll man jetzt offen sein oder worauf spielt der Rorschach-Test an? Das wird mir das in den Rezensionen des Films bleibt mir das immer so offen und es wird eigentlich immer nur als eine Dekonstruktion von einem Genre, was ich albern finde. Ich finde, der Film hat nichts Dekonstruktivistisches.
Nein.
Und es wird auf die Genre-Elemente angespielt und es wird gefeiert, dass eine europäische Filmemacherin einen gelungenen Horrorfilm oder so hinbekommen hat. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig, weil ich finde schon, dass da Elemente drin stecken und tendiere auch so ein bisschen dazu, das können wir erstmal ja so stehen lassen und vielleicht zu Lourdes weitergehen, aber dass der Film was mit Österreich zu tun hat. Ich hätte mich.
Also mehr als die anderen jetzt.
Ja. Ja?
Also wir haben ja jetzt drei Filme, die wir auch ausgewählt haben, weil sie doch unterschiedliche Aspekte ihres Werkes repräsentieren. Und Lourdes ist ja wirklich ein Film über ein französisches Phänomen. Und eben der Little Joe ist jemand ein Film, der nochmal in ein ganz anderes Milieu geht. Und Hotel ist ganz explizit ein Film, der in Österreich spielt, der österreichische kulturelle Konzepte, also Tourismus als ein wesentlicher Faktor der Wirtschaft, das ist ja das Hauptthema des Hotels, wenn man so will, grundsätzlich. Es gibt verschiedene Mentalitätsrepräsentationen, ja, also das Zugeknöpfte und dieses sinnlich Offene, das so auch mit Klischees spielt, der Mentalität. Das sind alles Dinge, finde ich, die in Hotel, also für mich spielen die eine Rolle, aber ja, sicher, natürlich sagt meine Rezeption etwas für das, was mich daran interessiert, aus. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Aber ich finde, eine Rorschach-Test-Interpretation würde für mich auf zu viele Filmemacherinnen und Filmemacher zutreffen, die uneindeutig bleiben. Also David Lynch wurde schon erwähnt, auch Claire Denis könnte man da. Also es gibt für mich zu viele, das ist zu allgemein. Also ich finde, diese Lesart ist nicht spezifisch genug und tut ihr gar nicht so bekommt ihr gar nicht so gut. Also es ist gar nicht, weil das Spezifische, Jessica Hausner ist ja, deswegen reden wir über sie, die ist ja schon was Besonderes, ja, das muss man nur sagen. Und das, finde ich, kommt dadurch nicht zum Ausdruck. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie wir über die anderen Filme da auch weitergehen. Wir sollten jetzt auch zu Lourdes kommen und wir müssen auch gleich nochmal drüber reden. Ich als Filmwissenschaftler explizit würde ja immer sagen, es spielt schlicht keine Rolle, was sie dazu sagt. Ja, ob ihr das so oder so recht ist. Wichtig ist, was der Film bietet. Ja, was zeigt uns der Film? Oliver Stone kann uns 3 Stunden lang erzählen, was er mit einem Film, einem beliebigen Film, aussagen wollte.
Was er sehr gerne
macht.
Wenn das
in dem Film nicht drin, was er gerne macht, ja, auf Audiokommentaren, was nicht in jedem Film drin ist. Und dann muss man sagen, okay, dann erfüllt er das nicht. Und dann ist für mich ein weiterer Grund, nicht auf ihn zu hören. Deswegen, ich bin sehr ambivalent, wenn man zum Beispiel, ich habe ja über David Cronenberg zum Beispiel ein Buch gemacht, da haben wir bewusst kein Interview drin. Ja, weil wir ich wollte gerade nicht wissen, was, und Cronenberg sagt interessante Sachen, ja, also der sagt ja schon spezifische Sachen, was sagt er dazu, sondern es geht um darum, was findet man in den Filmen? Die Filme sind die Sprache. Und genau daran würde ich mich gerne jetzt orientieren, wenn das im Konsens ist. Weil,
für mich total in Ordnung. Ich hab bei Hotel wahrscheinlich einfach eine Hemmung, weil ich die anderen, also die Vorgängerfilme kenne und die wesentlich österreichischer sind. Nämlich, also einfach in der, also im Räumlichen, das könnte man in keine andere Nation übertragen. Die Wienern, also sind Laiendarsteller in den Filmen, sind Studienfilmproduktionen teilweise, also studentische Projekte, wo so ein Wiener Dialekt da ist. Also ich weiß, wir haben diese Note des österreichischen Dialekts, die ist nach wie vor präsent, aber in den früheren Filmen ist es für mich halt einfach so viel stärker, dass ich eher dazu tendiere, zu Hotel zu sagen, das ist vielleicht so ein Übergang ins Internationale. Also der bei Lourdes völlig gelungen scheint, also ist ja auch in einer anderen Sprache, ist nicht in Deutsch realisierter Film, aber Hotel ist für mich im nationalen Kontext am schwierigsten zu greifen.
Okay.
Dann springen wir doch mal.
Sebastian, worum geht's in Lourdes, genau?
In Lourdes, der Film ist aus dem Jahr 2009 und es geht um Christine, die ist welche Krankheit hat sie nochmal? Multiple Sklerose,
glaube ich. Multiple Sklerose.
Genau. Sie ist an den Rollstuhl gefesselt und lässt sich zu einer Pilgerreise nach Lourdes überreden oder nimmt an einer Pilgerreise teil. Und ist auf Rundumbetreuung angewiesen, wird von einer Malteserin, also die Malteser organisieren das, von einer Malteserin rundum gepflegt. Und in Lourdes geht es die ganze Zeit, also der Kontext ist, dass die ganze Zeit darüber geredet wird, dass in Lourdes ja Wunder passieren, dass also Krankheiten geheilt werden, dass Kranke oder Leute, die nicht gehen können, wieder aufstehen und gehen können. Und Hausner begleitet Christine dabei, wie ein Wunder geschieht, nämlich sie kann nach wenigen Tagen dort aufstehen und wieder gehen. Es gibt wichtige Nebenfiguren, über die wir reden müssen. Es gibt eine ältere Frau, die sich um sie kümmert, die sie auch bei den Prozessionen nach vorne schiebt, die das Wunder erzwingen will. Es gibt eine Oberin, die am Anfang sehr mütterlich dargestellt wird und dann sich immer mehr als vielleicht neidisch, als auf jeden Fall als böse Figur entlarvt und dann eben auch erkrankt. Während die eine eben wieder gehen kann, wird die andere krank. Und der Film endet dann mit einem Bild, wo nicht mehr ganz klar ist, ob es wirklich ein Wunder war oder ob es eben nur eine spontane Verbesserung, eine plötzliche Verbesserung des Gesundheitszustands ist. Das Ganze ist deutlich reduzierter erzählt, also wenn man es jetzt mit Hotel vergleicht, das hat eben nicht diese Genre-Anleihen, sondern es ist eigentlich ein Melodram. Erstmal, wenn man es als ein Genre bezeichnen würde. Ich würde gerne an einer Sache einsteigen und nämlich mit dem Beginn des Films einsteigen. Ich habe den Film vor etlichen Jahren das erste Mal gesehen und jetzt eben für den Podcast nochmal. Und die Anfangssequenz hat mir wirklich den Atem geraubt. Was sie da macht und wie sie dort in den Film langsam hineinzoomt, aber keine einzige Figur heraussucht aus einem riesigen Tableau, das sie aufzieht. Sie filmt ja am Anfang diesen Essensraum und der füllt sich langsam und ganz langsam in so einem Kubrick-Shot zoomt sie hinein, aber sie zoomt weder auf Christine, die wir ja noch nicht kennen, aber doch irgendwie wahrnehmen, dass sie wohl irgendwie eine Rolle spielt, und gleichzeitig zoomt sie auf die Oberin und macht eigentlich eine sehr räumliche Relation auf. Ist das etwas, was den Film, wo sie von Anfang an die Marschroute vorgibt für einen sehr strukturellen, sehr strukturalistischen Film über Glauben?
Das ist die Frage, ob der Film um Glauben geht. Also ich glaube, dass er um Gesellschaft, dass es ein sehr gesellschaftskritisches Moment hat. Also nicht nur diese Eingangssequenz, sondern überhaupt dieser ganze Film. Ich weiß schon, der muss in Lourdes spielen. Den kann man nicht in einen anderen Raum setzen. Aber was wir da sehen, ist eine Gruppe von Pilgerinnen und von Malteserrittern und von diesen, also dieser Oberin, Cécile und von jungen Betreuerinnen. Wir sehen da vielleicht wirklich sowas wie eine Momentaufnahme der Gesellschaft. Auch mit Hierarchien. Aha. Vielleicht.
Also, wie nimmst du den Glauben aus dem Spiel? Also, ich meinte mit Glauben jetzt auch nicht notwendigerweise, dass es um einen christlichen Glauben geht oder dass es um die Kirche geht, sondern um den Begriff. Was heißt es eigentlich, an etwas zu glauben und auf etwas zu vertrauen? Also mir scheint ja, dass es, klar, man kann diese religiöse Fahrt als eine gesellschaftliche Struktur sehen, was es ja ist. Malteser kümmern sich um Menschen, erkrankte Menschen, alte Menschen. Aber eines der wesentlichen Punkte ist ja, dass es einerseits so ein Mitgefühl gibt mit denen, die nicht laufen können, mit den Kranken. Also es gibt ja diese drei alten Frauen, die immer wieder in wiederholten Einstellungen, der Film lebt ja von der Wiederholung, dass sich immer ähnliche Einstellungen wiederholen. Aber in jeder Wiederholung gibt es leichte Abweichungen und Veränderungen. Und diese Gespräche dieser Damen kreisen ja immer darum, wer verdient etwas nicht, wer ist eigentlich eines Wunders würdig und wer nicht. Und in dem Moment, wo sie ja laufen kann, beginnt ja quasi so ein Zerfall des guten Glaubens, dass dort ein gütiger Gott ist, und es wird eigentlich, es herrscht Missgunst und Misstrauen, ob da nicht doch irgendetwas falsch gelaufen ist. Und das finde ich interessant, wie sie Vertrauen und Glauben, was ja immer ein volatiler Zustand ist, Glauben lebt ja davon, dass nichts ist, auf den es gründen kann. Und damit scheint sie mir zu spielen, so habe ich das verstanden. Habt ihr das so anders gelesen? Markus, wie hast du den Film gesehen?
Also, ich würde vielleicht auch nicht sagen, dass der Glaube das Thema ist, sondern ich habe das als die Kommerzialisierung von Religion und dadurch die Ausbeutung des Glaubens wahrgenommen. Und insofern stellt der Film etwas in Frage. Dieser Film dekonstruiert tatsächlich dadurch auch Religion als Geschäft. Und er stellt ja im Grunde in dieser variierten Wiederholung, in dieser ständigen Entwicklung, die Figuren auch bloß. Also alle haben eine Schattenseite, die sich früher oder später zeigt. Das, was so exponiertes, wie man heute sagen würde, gutmenschliches Gehabe ist, entlarvt sich eigentlich als zutiefst neidzerfressen, mit eigener Unzulänglichkeit quasi belastet und so weiter. Ich fand die Besetzung auch der Oberin mit Elina Löwensohn ist auch sehr interessant, weil das ja eine fast ikonische Schauspielerin ist. Die ist ja aus Nadja, dem Vampirfilm mit David Lynch interessanterweise, auch produziert von ihm, bekannt und hat bei Bruno Dumont mitgespielt in Sombre und so weiter. Also das ist eigentlich so eine ganz prägnante Figur, die den Abgrund mit in diese religiöse Vertreterin hineinbringt schon. Ja, also deswegen, ja, die habe ich auch direkt wahrgenommen. Und ich denke auch nicht, dass es zufällig ist, dass sie so besetzt wurde. Und dann haben wir auch, was ja schon bei Hotel angedeutet wurde, immer wieder diesen unterschwellige Sexualität, das Begehren, das immer mitschwingt, aber nie zum Ausbruch kommen kann so richtig. Und wenn es zum Ausbruch kommt, sofort skandalisiert wird. Also das ist im Grunde eine hochgradig restriktive Gesellschaft, die hier beschrieben wird und die sich in diesem extremen Ort Lourdes zeigt. Deswegen ja, also was Sabrina sagte, das kann ich durchaus nachvollziehen. Der Film muss dort spielen, weil es keinen Ort sonst gibt, der so radikal das zeigt und ermöglicht, das zu präsentieren. Das wäre meine Perspektive darauf. Sabrina, wie siehst du das?
Also ich liebe die Eingangssequenz von Lourdes auch sehr. Gibt kein, ja. Also wirklich keine Lehrveranstaltung, in der ich die nicht zeige. Meine Studenten ächzen schon, wenn sie die sehen müssen.
Video zeigst sie immer dann.
Ich zeig die ihnen. Das ist das Schöne an Jessica Hausner Filmen. Egal welches Thema ich behandle in den Lehrveranstaltungen, die Jessica Hausner Filme passen auf alles. Also ob ich über Erkrankung spreche oder über Wunder oder ob ich über Märchen spreche, die Filme funktionieren für viele Themen.
Ja.
Frage ich mich noch immer, ich habe da noch keine Antwort drauf, ob Jessica Hausner mit ihren Filmen nicht die ganz großen Fragen der Menschheit stellt. Nämlich die Frage, was ist Angst? Gibt es Liebe? Was bedeutet der Tod für die Gesellschaft? Das sind so, die schwingen, dieses Thema der Angst, das schwingt wirklich so in allen Filmen mit, nämlich in Hotel, genauso wie in Lourdes, genauso wie in Little Joe. Die Angst kommt immer anders zum Ausdruck, ja, aber das Grundthema dieser Angst ist immer präsent. Und es ist immer diese Frage nach gesellschaftlichen Strukturen präsent.
Wo würdest du denn die Angst bei Christine lokalisieren? Ich sehe da auch einen Moment der Angst. Wo würdest du denn
lokalisieren? Also ich sehe mehrere Momente der Angst, aber ich glaube, das Hauptthema könnte vielleicht soziale Isolation sein. Weil sie sagt, sie nimmt ja an dieser Pilgerreise nicht teil, um geheilt zu werden, sondern sie erzählt ja Bruno, dass sie lieber nach Rom gefahren wäre, weil das kultureller ist. Also sie hat ja diesen Glauben nicht, dass sie geheilt werden könnte in Lourdes. Sie macht halt das Touristenprogramm mit, ja. Und sie lässt sich dann waschen und sie greift den Stein an. Also sie funktioniert in diesem Rad, in diesem Kreislauf. Ist es Einsamkeit? Weil das Einsamkeit ist ein Thema, das ich in allen ihren Filmen sehe. Also ich sehe die soziale Isolation bei Irene, die einfach keine Anknüpfungspunkte zum Team des Hotels findet. Mit ihren Eltern haben wir so gebrochene Szenarien. Wir haben das Thema In Amour Fou. Also eine Liebe, die keine Liebe ist. Wir haben das Thema in Lourdes, dass Liebe nur möglich ist, wenn der Mensch gesund ist. Also diese Angst, nicht geliebt zu werden. Diese Angst, allein zu bleiben, allein zu sein, auch im Tod allein zu sein. Mein Gefühl ist, dass eines der größten, hat vielleicht was mit mir persönlich zu tun, mag schon sein, aber das ist ein Thema, das mir in allen Filmen auffällt. Auch in den Studienfilmen schon. Mhm.
Okay, aber da müsste man natürlich sagen, auch da spricht natürlich vieles dafür, dass man einen Ort wie Lourdes wählt und auch den programmatischen Titel dann wählt, weil man damit signalisiert, dass man die großen Fragen stellt. Denn Lourdes ist die Frage, kann Gott uns erretten? Ja, was ja für einen Gläubigen, für einen Christen eine elementare Frage ist. Ja, und diese Pilgerfahrt. Und der Film hinterfragt das. Also der Film hat ja dezidiert keine affirmativ religiöse christliche Perspektive dazu, sondern im Gegenteil, es läuft auf Dinge hinaus wie, es wird begehrt, sie gesundet für Momente, dann wird das Begehren tatsächlich teilweise erfüllt. Also sie kann mit dem Mann ja, den sie begehrt, auch Kontakt
knüpfen. Ja, sie küsst ihn ja, sie küssen sich ja.
Genau. Und er lässt sie aber wieder fallen, buchstäblich, als sie wieder einen Rückfall bekommt. Also das wäre ja genau die Sache, die Angst, dass man nicht begehrenswert ist, weil man krank ist. Also das ist auch etwas, was Leute, die also chronische und auch also Krankheiten haben, die ihre Handlungsweisen beeinflussen und so weiter, zum Teil auch bestätigen können, teilweise. Also ich habe schon Gespräche gehabt in dieser Hinsicht. Und ja, also jetzt muss man natürlich sagen, gut, Film ist natürlich auch ein philosophisches und existenzielles Medium. Also macht sie etwas, was Film eigentlich auch im Idealfall immer macht. Ja? Also man könnte jetzt, um ganz brutal zu sagen, alle großen Regisseure, Ingmar Bergman oder auch oder Martin Scorsese oder sonst was, haben alle diese Tendenz, die großen Fragen stellvertretend in ihren metaphorischen Verdichtungen zu verhandeln. Ja? Also das findet man dann auch in anderen Filmen. Ich will das gar nicht relativieren, weil für mich, mir leuchtet das schon ein. Ich finde es aber eher, es spricht eher dafür, dass sie in Lourdes quasi etwas metaphorisch verdichtet, was sie in Hotel auch schon metaphorisch verdichtet. Und da wäre ich doch eigentlich immer noch recht zufrieden mit meiner Lesart, die ich vorher vorgeschlagen habe, weil sie meinen Bedürfnissen ja auch entspringt. Ne? Nur, dass Lourdes jetzt kein Film über Frankreich ist, das ist schon klar. Lourdes ist wirklich ein Film über grundsätzliche elementare und existenzielle Ängste und Begierden. Nicht Begierden, Begehren halt. Ne? Genau.
Es gibt noch eine sehr beeindruckende Szene in dem Film. Also die formal der Eingangssequenz ebenbürtig ist, nämlich der Moment, wo sie so einen Anfall hat, dass sie ohnmächtig wird und ihr Sabbe aus dem Mund läuft, die alte Frau das nicht bemerkt hat und plötzlich bemerken sie, dass sie ohnmächtig ist und alle springen auf und alle wesentlichen Figuren sind gespiegelt. Cécile sieht man doppelt, einmal im Spiegel und einmal als sie selbst und die alte Frau sieht man gespiegelt. Das heißt, für mich, so interpretiere ich die Szene für mich erstmal, dass es auch darum geht, dass man etwas spielt, dass man nach außen hin etwas sein will. Spiegel spielen ja auch in deinem Buch eine Rolle und ich habe da auch nochmal viel darüber nachgedacht, weil die in diesem Film so präsent sind. Also man versucht die ganze Zeit, also der Spiegel ist ja auch etwas in... Ich denke zum Beispiel an einen jüngeren Film Raw von Juliette Ducournau. Wir haben schon öfter über den Film gesprochen. Gibt es auch so eine Szene, wo sich die junge Protagonistin vor dem Spiegel sich ihrer sexuellen Attraktivität versichert, indem sie davor tanzt. Und in dem Film ist es auch irgendwie so, dass es die Figuren etwas spielen wollen. Es gibt ja den Satz über Cécile, das sagen, glaube ich, die alten Frauen, die war zu verbissen. Sie sei so verbissen gewesen. Und bei der alten Frau hat man ja auch immer das Gefühl, das ist nicht einfach nur, weil sie der Christine etwas Gutes wünscht, sondern sie will ja selbst, sie benutzt ja Christine, um möglichst weit nach vorne zu kommen, ganz nah am Geschehen, ganz nah am Priester zu sein, um dann selbst geheiligt zu werden oder selbst die Hand aufgelegt zu bekommen. Und am Ende gibt es diesen Monolog, sie wird ja, das ist ja, spricht auch ganz viel zu der Offenlegung dieses kapitalistischen, dieser Ausbeutung von Lourdes. Sie wird ja zur Pilgerin des Jahres ausgerufen. Sie bekommt einen Preis dafür, dass das Wunder ihr geschehen ist. Und dann sagt sie ja, sie hofft, sie ist des Preises oder dieses Wunders würdig. Ich glaube nämlich, dass zu der allgemein existenziellen Angst, die ich auch in dem Film sehe, ich glaube, hier geht es um die großen Themen, aber ich glaube, es braucht immer noch was Spezifisches. Es ist auch die Angst, einer Sache nicht würdig zu sein. An einer bestimmten, wenn man es jetzt nicht auf den Glauben auf den Glauben reduzieren will, einem bestimmten neuen Platz in dieser gesellschaftlichen Struktur würdig zu sein. Und das hat mich sehr mitgenommen in diesem Film, diese Rollen, dieses, was wird man? Es geht wieder um eine Transformation. Die Transformation in Hotel endet in einer Zerstörung und in einem Verschwinden, einer Auflösung und auch in Lourdes in einer Unentschiedenheit, weil sie ja, nachdem sie gefallen ist, sie kann ja stehen, auch mit Mühe nur, setzt sich wieder in den Rollstuhl und wir wissen am Ende nicht, ob sie denn wieder aufstehen kann oder nicht. Und dieser Werdensprozess, was mir eben dann so gefällt, ist, dass der über diese Wiederholungsstruktur wunderbar formal eingefangen wird und zwar so langsam und behutsam, dass man das manchmal gar nicht merkt, dass man erst beim zweiten Mal bemerkt, dass sie eigentlich schon wieder die Hände bewegen und man muss schon aufmerksam zusehen, dass man bemerkt, sie kann, etwas verändert sich. Und in jeder Einstellung, die sehr ähnlich sind, immer wieder gleiche Einstellungen, manche erinnern auch fast so an so dokumentarischen Stil von Seidel oder so, immer wieder Veränderungen und Veränderungen und irgendwie endet das dann aber in einer Stillstellung oder in einer Ambivalenz, die für uns unauflösbar ist. Ist das etwas, was sie radikalisiert, diese Ambivalenz? Weil auch in Little Joe spielt genau diese Ambivalenz, sie endet in allen drei Filmen mit einem Bild oder einem Wort oder einem, also auf der Tonspur, mit etwas, was uns zurücklässt mit einem Fragezeichen. Könnte man nicht darüber noch nachdenken, ob das eines ihrer existenziellen Themen ist? Um den Rorschach-Test ein bisschen zu erden oder eben mehr philosophische Bedeutung zuzusprechen.
Ich mag die Idee. diese Filme, die hallen nach. Ich weiß nicht, wie es euch mit der Rezeption gegangen ist. Bei mir ist es so, also ich habe meine Dissertation schon eingereicht gehabt, wie Little Joe rausgekommen ist. Also das war für mich, das Forschungsprojekt war eigentlich abgeschlossen. Und dann kommt Little Joe raus und ich hatte so Ideen im Kopf, was ein Jessica Hausner-Film haben muss. Und ich habe mir Little Joe angesehen und ich war so frustriert. Ich bin aus diesem Film rausgegangen und ich war frustriert. Und das hat 2-3 Nächte gebraucht, bis der Film in mir Sachen auslösen hat anfangen. Es sind Bilder, die mir so ins Gedächtnis gebrannt sind, die so erinnerlich sind, ob ihrer künstlerischen Ästhetik. Die haben sich so eingebrannt, aber die Wirkung entfaltet haben sie nicht nach der Rezeption, sondern mein Kopf hat Zeit gebraucht, um diese Irritation zu verarbeiten.
Es ist interessant, weil mir ging es andersrum. Ich habe Little Joe gesehen und ich war sehr, sehr begeistert. Ich mag, also Lourdes ist mir am nächsten, aber ich finde Little Joe am formal faszinierendsten. Kannst du den Film zusammenfassen für uns, denn weil wir jetzt über Little Joe sprechen und auch dieser Film ist ja auch, der ist ja auch vollkommen untergegangen in Deutschland.
Und ich sehe hier, das müssen wir jetzt sagen, weil wir sind ja nur Audio hier, hinter Sabrina steht Little Joe auf der Fensterbank.
Das ist richtig, ja.
Okay, und jetzt können wir erklärt, wer Little Joe ist.
Ja, wir dürfen nur nicht zu viel mit ihm reden, weil sonst beginnt er seine Pollen aus.
Wir machen nachher noch ein Foto.
Es ist ein Original-Movie-Prop, hat Jessica Hausner zur Verfügung gestellt. Also.
Oh, das ist ja toll.
Wird einmal mit Jahren aber gut erkannt. Wert sein.
Es ist wirklich, das ist ein Little Joe.
Ja, das ist ein echter.
Großartig.
Es hat mir.
Das kommt für unsere Facebook-Fans, kommt dann das Foto damit.
Sehr gern, ja.
Also, unbedingt.
Vielleicht zum Inhalt, der ist eh schnell erklärt. Little Joe aus dem Jahr 2019. Die weibliche Hauptfigur ist Alice Woodard. Das ist eine Forscherin, die im Auftrag eines Unternehmens eine neue Pflanzenart entwickelt hat, nämlich Little Joes. Das sind rote, also schauen ein bisschen aus wie Zwiebelblumen, haben einen roten Kopf. Und das Besondere an der Pflanze ist, dass sie gegen die Marktbedürfnisse entwickelt worden ist. Also statt eine Pflanze zu kreieren, die möglichst langhaltig ist, die wenig Ansprache braucht, die möglichst wenig gegossen werden muss, die auch einmal einen Urlaub des Besitzers überlebt, sind Little Joes darauf angewiesen, dass man mit ihnen spricht, dass man sich um sie kümmert, dass man sie regelmäßig gießt. Also man muss sich um diese Pflanze bemühen. Und dafür stößt diese Pflanze einen Pollen aus, der im Besitzer Glücksgefühle erzeugt.
Oder Allergie.
Oder Allergie. Oder Allergie.
Darüber wird zu sprechen sein.
Und die Pflanze ist am Ende der Entwicklungsphase, wird gerade hergerichtet, um in den Markt eingeführt zu werden, also möglichst weitläufig. Es wird im Film auch thematisiert, dass die Little Joes auf der ganzen Welt für alle Menschen zur Verfügung stehen sollen. Also eine Glückspflanze, Glück im Topf. Im Endeffekt. Und Alice nimmt heimlich, weil sie hat einen Jungen, also Teenager, darf man da noch Teenager sagen in dem Alter?
Ja.
Sind noch Teenager, gell? Also sie hat einen Sohn, der heißt Joe, einen leiblichen Sohn. Sie ist geschieden, lebt getrennt vom Vater und versucht halt diesen Spagat zwischen vollberufstätiger Mutter und alleinerziehender Mutter, die sich um den Sohn sorgen muss. Weil sie hier ein bisschen Sorgen um ihren leiblichen Sohn macht, nimmt sie einen Little Joe mit nach Hause. Dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Also die Pflanze tut nicht ganz das, was von, also sie tut eigentlich genau das, was von ihr erwartet wird. Sie stößt Pollen aus und nach kommen in Alice einfach Sorgen auf, ob diese Pflanze wirklich so harmlos ist und ob sie wirklich ihren Bestimmungszweck erfüllt.
Der wesentliche Punkt ist ja, dass der negative Effekt eine Persönlichkeitsveränderung, eine nachhaltige, auslöst, die unheimlich wird. Also die den Film auch dann quasi spannend und auch beklemmend macht. Das muss man vielleicht sagen. Weil wenn man diese Handlung, ich meine, da könnte man tatsächlich sich auch vorstellen, wow, das könnte eine Satire sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich war von den Bildern und abgeschreckt zunächst mal, weil ich dachte, der Film ist witzig. Und ist irgendwie so eine Übersteigerung, die, weiß ich nicht, das hat mich eigentlich nicht interessiert. Und dann hatte Sebastian gesagt, du musst den sehen, der ist total super. Und dann war ich tatsächlich sehr beeindruckt von dem Film auch, ja. Aber, und jetzt mache ich das Maß voll, nachdem jeder sich schon geoutet hat, ich bin Team Hotel. Und vielleicht, weil ich eben dieses Schlüsselerlebnis, das Jessica Hausner-Erlebnis mit Hotel hatte. Und ich schätze die anderen Filme aus unterschiedlichen Gründen, aber da können wir gleich noch drüber reden. Aber ja, genau, also Little Joe, der spielt ja auch mit Genre-Elementen, Sabrina, oder würdest du das nicht so wichtig nehmen in dem Fall?
Doch, würde ich schon. Also ich finde... ich weiß gar nicht, ob's im Fall Little Joe für mich die visuellen Referenzen die wichtigsten sind. Ich glaube, fast die akustischen tun mir noch mehr weh. Und die akustischen Referenzen zwischen Little Joe und Hotel sind sehr massiv, nämlich Selbstreferenzen. Also Warnsignale, die wir aus Hotel kennen, hören wir in Little Joe wieder. Und das sind schon so Sachen, also die wirklich mit, also dieses Sirren, Kreischen, diese Kompositionen von Teiichi Ito, die sind für mich das, was den Film horrornah macht. So vielleicht.
Ja, das stimmt. Auf den Bildern, die Bilder sind relativ zurückhaltend, was das betrifft, aber der Soundtrack, die Musik ist nervenzerfetzend. Der ist sehr bewusst eingesetzt und sehr überstilisiert. Da ist sie sehr, sehr deutlich. Auf der Tonspur ist sie sehr, sehr deutlich, dass es Horrorfilm ist. Bei den anderen Genre-Elementen, der Film wird ja immer gerne verglichen oder beschrieben als eine Mischung aus Body Snatchers und Little Shop of Horror, weil er eben diese Pflanzen hat und weil es eben um Menschen geht, die sich verändern und sich eben dieser eine Satz immer wieder wiederholt, XY ist nicht mehr mein Mann, mein Hund, mein Sohn. Und
ja, das ist Body Snatchers, ganz klar. Hier übrigens möchte ich mal einhaken. Das ist eigentlich, und ich bin jetzt hier wirklich der Genre-Typ, ne, klar, das ist Science Fiction. Also die Thematik von Little Joe ist eigentlich Science Fiction. Ja. Eine Forscherin, die etwas entwickelt, was es so noch nicht gibt, das ist Wissenschaftsfiktion. Ganz klassische Science Fiction. Dass sich das beklemmend entwickelt, da sind wir immer noch im Bereich, weil Körperfresser ist kein Horrorfilm, ist ein Science-Fiction-Film mit dystopischen Elementen, eine Gesellschaftsdystopie, die Entfremdung der Menschen voneinander, die Erkaltung der Gefühle, also all diese Dinge. Da gibt es ja, diese Entfremdung spielt ja in Little Joe auch eine Rolle. Und das Motiv der Pflanze, und jetzt sind wir am interessanten Punkt, wir sind bei Science-Fiction-Filmen, die im Modus des Horrorfilms erzählt werden, Und das gilt für die genannten Beispiele, ja. Weil es ist ja so, man kann natürlich aus der Sicht der Rezeption immer irgendwelche Genrebegrifflichkeiten sich konstruieren, mhm. ja. Aber die Mission wäre ja, was kann man überhaupt heute noch, wo alles beliebig geworden ist und alles vermischt ist, überhaupt noch mit Genrebegrifflichkeiten anfangen? Und da ist sie sehr kreativ. Also darauf wollte ich jetzt hinaus, dass sie auch wieder mit einem Modus arbeitet, mit Elementen und Verweisen, mit Selbstreferenzen, aber auch Fremdreferenzen. Und wir wirklich, ich meine, es gibt von den Body Snatchers als Modell, da geht es ja auch um pflanzenartige Außerirdische, solche Schoten, ja. die Replika von Menschen erstellen. Wir haben das Ding aus einer anderen Welt als eine genetische Okkupation, die quasi die menschlichen Zellen kopiert, nachbildet, sodass es eine äußerliche Ähnlichkeit gibt, aber eigentlich eine innere, komplette Fremdheit. Und diese Idee der Fremdheit ist, glaube ich, wichtig. Und das Ziel ist aber natürlich nicht, einen effektiven Genrefilm zu drehen, sondern daraus ein philosophisches Weltanschauungsmodell zu machen. Das wäre quasi die Idee. Und da sehe ich auch wieder die großen Themen, wenn wir sie schon hatten. Ja? Die Entfremdung von Mutter und Sohn zum Beispiel. Überhaupt die Definition von Geschlechtern in einer Welt, wo diese Dinge in Fremdheit aufgelöst werden. Also was bedeutet da Weiblichkeit und Männlichkeit, deutet sich zumindest an. Also das wäre zumindest, würde ich mal zur Diskussion stellen hier.
Und es gibt genau diese Ambivalenzen, weil es eben nicht nur um die Frage der Fremdheit in Bezug um Mutter und Tochter geht, das ist das, was ja Mutter und Sohn geht, was ja sehr hervorgehoben wurde, auch in der Presse, aber es geht ja auch um alle anderen Varianten von Fremdheit, Entfremdung vom Ehemann, es geht um eine Frau, eine Mitarbeiterin, die so stark depressiv ist, dass es immer heißt, wenn sie, die ist so auf Tabletten, dass sie nicht mehr sie selber sei, also dann die Pubertät beim Sohn, wo es auch darum geht, so ja, wie soll der denn überhaupt noch er selber sein? Er ist gerade in der Pubertät. Natürlich verändert sich der. Sie spielt viel mit diesen, also sie legt quasi diesen Science-Fiction-Plot von The Thing, Body Snatchers übereinander mit gesellschaftlichen Topoi. Problemfeldern, wo es auch durchaus die Diskussion gibt, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich so schwer an der Depression erkrankt bin, dass ich Tabletten nehme und alles, was ich eigentlich fühle, unterdrückt ist? Oder bin ich so ich selbst? Und das, finde ich, macht sie auf sehr, sehr kreative und beunruhigende Art und Weise, ohne es direkt in so einem öffentlich-rechtlichen Problemfilm zu thematisieren, sondern ständig um Ecken.
Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ein Punkt, den ich total spannend finde, ist gute und schlechte Medikamente. Ja, also wir haben bei Bella, das ist diese Arbeitskollegin, die einen Selbstmordversuch hinter sich hat und eben auf Antidepressiva, glaube ich, ist. Das ist schlecht, aber Little Joe ist gut.
Ja, aber ist Little Joe am Ende nicht ein Pharmakon? Also ein medizinisches, also ein eigentlich ein Gift, das heilt? Weil, also es gibt ja den Satz von Joe, von ihrem Sohn, der sagt, wieso, ich bin doch glücklich. Also die Frage, gibt es diesen Urzustand, wo wir sagen können, wir sind eigentlich so, wie wir sind und das ist Glück? Vielleicht ist Glück etwas ganz was anderes. Das wäre ja, das ist ja nochmal die noch höhere philosophische Ebene, die der Film aufspannt. Und für mich deswegen auch der spannendste Film ist, weil er das Ganze auch noch mit so strukturell formal nochmal, da findet sie, radikalisiert sie ein paar Mittel, die sie vorher auch schon hat. Beispielsweise auch die Wiederholung, die sich durch all ihre Filme zieht, aber ein spezifisches formales Element, nämlich diesen Zoom, den es auch bei Lourdes ja schon gibt, zwischen die Leute zoomt, den radikalisiert sie da, dass sie bei Dialogen zwischen zwei Figuren auf Wände, auf Fenster, auf Vorhänge, auf das, was bei ihr häufig Durchgangspassagen sind, zoomt. Und da würde mich interessieren, wie ihr das formale Element da interpretiert, weil das ist nicht einfach nur, weil es schön ist oder weil es irritiert, sondern ich habe schon das Gefühl, dass das in dem Film eine Bedeutung hat. oder zumindest sie damit etwas erreichen will.
Also ich habe da eine These zu, die ist mir in diesem Film mehr aufgefallen als in den Filmen davor, aber wenn man die Filme rückblickend betrachtet, und ich habe jetzt nicht alle ihre Filme gesehen, ich kenne auch Amour Fou. Ich finde, auch bei dem könnte man das so sehen. Jetzt kommt meine These. Sie ist interessiert an einem Kino, das über die rein konventionelle Idee von Menschlichkeit hinausgeht. Sie dreht eigentlich ein posthumanes Kino. Eines, das ein bisschen weg will von der reinen anthropozentrischen Lesart der Welt. Und deswegen zoomt sie zwischen den Personen hindurch auf Objekte, die eigentlich nicht mehr spezifisch sind, einfach deswegen, weil sie nicht mehr anthropozentrisch wahrnehmbar sind, weil sie nur noch Struktur sind oder nur noch Farbe oder Textur. Und das ist etwas, was im Nachhinein den Gang aus Hotel, die Sackgasse oder die Art und Weise, wie diese Dinge inszeniert werden, diese Zooms ins Dunkle oder bei Lourdes dieses beharrliche Feststehen einer Totale, die fast an eine Überwachungskamera dann irgendwann erinnert, an diese kalte, unpersönliche Perspektive, die nicht mehr menschlich rückzubinden ist, an einen Blick, eine Blickdramaturgie, wie sie in Filmen von Hitchcock oder so konventionalisiert wurde. Die ist hochgradig anthropozentrisch im konventionellen Hollywood-Kino und sie entfernt sich komplett davon. Und das wäre meine These, dass der Film Little Joe, und das macht ihn vielleicht weltweit zum wichtigsten ihrer Filme, weltweit gesehen, also für das Weltkino, ist der Film, der philosophisch am radikalsten eine posthumanistische Perspektive oder posthumane Perspektive einnimmt. Posthuman müsste man sagen, ja. Sabrina, kannst du dich da, also siehst du das, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Ist das irgendwie nachvollziehbar?
Ja, ich auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ich war beim, also mir sind die fehlenden Schussgegenschüsse, ja, die sind mir natürlich auch aufgefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es eine Bewertung der Gesprächssituation ist. Ah. Im Sinn von, wir zeigen die Figuren nicht, weil das, was sie sagen, keine Relevanz hat.
Was ja durchaus mit Markus' These einhergeht. Also ich hätte in eine ähnliche Richtung nämlich argumentiert wie Markus. Ich hätte, glaube ich, ich wäre noch nicht so weit gegangen, das irgendwie transhuman oder zu nennen. Ich hätte
posthuman,
oder posthuman. Ich hätte aber durchaus, das habe ich, glaube ich, einmal schon erwähnt, ich sehe sie durchaus als strukturalistische Filmemacherin, die sich eher um die Strukturen interpretiert. Die Konsequenz ist im Endeffekt dasselbe, dass aus meiner Perspektive als Philosoph, der sich intensiv mit Identitäten auseinandergesetzt hat und als Poststrukturalist, sehe ich natürlich Subjekte und Identitäten immer nur als Effekte, relativ stabile Effekte von Strukturen. Und mir schien es auch so zu sein, dass sie darauf hinaus will in dem ganzen Film, dass es Strukturen gibt, Milieus gibt, Medien gibt, durch die wir uns hindurch bewegen und uns aber dann eben bei den Wechseln auch verändern, aber die Bewertung, was gut und schlecht ist, uns ganz schwierig fällt. Und in dem Moment, wo sie, und deswegen passt das zu dem, was du gesagt hast, ganz gut, es spielt gar keine Rolle, was die da sprechen. Weil es sowieso immer nur Versuche sind, etwas zu erklären, was die ganze Zeit in der nächsten Szene schon wieder ad absurdum geführt wird. Und deswegen zoomt sie auf etwas Drittes, auf einen Gegenstand, auf eine Struktur, auf etwas, wo das stattfindet, aber eben in ihrem filmischen Schaffen, meiner Meinung nach. Ich würde dafür argumentieren, dass sie auf solche Durchgänge, auf solche Passagen zoomt, weil die Wände, das Dunkle auch, die Alice tritt am Ende aus dem Schatten heraus, um ein letztes Mal dann mit Little Joe zu sprechen. Also eine fast 1:1 Szene, wie Fred Madison in Lost Highway aus dem Schatten raustritt, um seine Frau zu ermorden. Nur sie ermordet eben nicht Little Joe, sondern sie begrüßt quasi ihren Sohn, ihr anderes Ziehkind, ihr intellektuelles Ziehkind.
Das Kind, das ihr geblieben ist, weil das,
genau.
Also ihren leiblichen Sohn, wir dürfen ja spoilern, ihren leiblichen Sohn gibt es ja zu Ende des Filmes an den Vater, um sich voll und ganz auf die Pflanze zu konzentrieren.
Ja, ihr eigentliches Kind, ihr Wunschkind.
Ja, wobei wir natürlich nicht wissen, ob sie sich am Ende deswegen nur dafür entscheidet, weil sie schon die Pflanze geworden ist. Es gibt ja dann auch die Szene, wo eine Berührung sich einlöst oder ein Kuss sich einlöst, den wir vorher nicht sehen oder wo wir nicht wissen, ob es den jemals gegeben hat, nämlich zwischen Alice und ihrem Kollegen von Ben Whishaw gespielt, wo sie sich ja ganz am Anfang, da scheint er schon infiziert zu sein, in einem Pub treffen und reden und man merkt irgendwie, das ist ganz komisch gestellt, es ist auch wirklich so nicht romantisch, wie die miteinander sprechen und dann kommt er wieder und küsst sie scheinbar, aber dieser Kuss ist verdeckt von einer Person, also wieder von einer Struktur, von etwas, was drumherum liegt, verdeckt und am Ende sieht man einen Kuss, wo man dann aber als Zuschauerin oder Zuschauer nicht mehr weiß, wer küsst sich dort jetzt eigentlich noch, sind es die Infizierten oder nicht und ich glaube, wenn man den Film über Identität und über Figuren nahe kommen will, kommt man ihm nicht nah. Ich glaube, die Tendenz geht schon dahin, dass das gar nicht wichtig ist und dass es am Ende etwas ist, wie Markus gesagt hat, dass sie Fragen, die über unser Subjekt und Identität hinausgehen, stellt in diesem Film.
Ich will auch noch einen anderen Namen mal einwerfen. Yorgos Lanthimos, der Dogtooth und Killing of a Sacred Deer gemacht hat, griechischer Regisseur, der ja auch ein Kino macht von Leuten, die befremdlich anders agieren in alltäglichen Situationen, als wir es kennen, und der dadurch total verstörend ist. Und mich hat immer wieder diese leichte Verschobenheit, diese unangemessene Kühle des Interagierens und so weiter erinnert an diese totale Indifferenz, emotionale Kälte, die man, oder in Anführungszeichen Kälte, die bei Lanthimos dann ausgestellt wird. Also es ist so, als würde sie, genau wie Lanthimos, Versuchsanordnungen schaffen. Und diese Versuchsanordnungen sind eigentlich relativ klar zu umreißen, weil du hattest, das fand ich so gut, du hast gesagt, die Handlung von Little Joe kann man sehr leicht darstellen. Du hast es dann doch recht komplex gemacht, was ja auch angemessen ist. Aber es ist diese Idee, da passiert eigentlich gar nicht so viel. Ja, also man hat diese Figurenkonstellation und dieses eine Element. Und das eine Element, das Genre-Element, ist zugleich also eine Art wissenschaftliche Entwicklung und gleichzeitig, und das wurde jetzt auch noch nicht gesagt, eine Nature's Revenge, weil die Pflanze ordnen wir ja automatisch immer dem Bereich der Natur zu. Das ist ja ein Konstrukt. Das ist ein Konstrukt, das immer in Verhältnis, aber doch unterschieden vom Menschen gesehen wird. Und diese Pflanze eignet sich durch ihre Pollen und durch diese Wirkung die Menschen an. Also sie macht sich quasi rückwirkend die Menschen, die sie erfunden haben, wieder zu eigen und macht sie zu Pflanzen, wie du ja sagtest, Sebastian. Hm. Und das ist etwas, was, das ist die Radikalisierung des Body-Snatchers-Motivs, ohne in das Horrormäßige zu gehen, sondern gerade in der Idee dieser stillen Okkupation, der genetischen Umformung, wenn man so will. Und das Nature's Revenge-Motiv selbst hat ja auch viele Gesichter, die sehr verstörend sein können. Es gibt ja diesen sehr umstrittenen Film The Happening zum Beispiel von Night M. Shyamalan oder M. Night Shyamalan,
ja.
Wo eben quasi die, wie ist das, so Pflanzen Gas ausströmen und die Leute dadurch Selbstmord begehen.
Genau, ja.
Quasi, wenn sie das einatmen, dann bekommen sie das Bedürfnis, Selbstmord zu begehen. Und dadurch rotten die Pflanzen quasi stellenweise die Menschen aus. Und das sind alles solche Dinge, also Angstvorstellungen auch, die tatsächlich mitschwingen, die auch gegenwärtige Angstfantasien reflektieren. Ich möchte nur mal erinnern, wir sind ja in einer Pandemie, in der etwas, was in der Luft liegt und eingeatmet wird, potenziell den Tod bringen kann. Und zwar einen qualvollen Tod. Und das ist etwas, was verleugnet wird und was dann in der, quasi gerade ausgerechnet in der Bekämpfung dessen, in der Impfung, ja, total dämonisiert wird. Das ist eine Impfung, die unser Genom verändert, die uns zu anderen macht, ja, wo man sich fragt, Moment mal, die Leute, die da jetzt quasi hysterisch dagegen anschreien, sind das nicht die, die vielleicht schon infiziert sind und wo der Virus ihre Persönlichkeit verändert hat? Also ich will jetzt nur mal so ein Horrorszenario entwerfen, wie es in der Logik eines Films wäre. Und ich finde, damit spielt ein Film wie Little Joe. Also der reißt diese Dinge auf eine ganz subtile und hochgradig ästhetisierte Weise an. Und die kulminiert in dem, was hier hinter dir steht, nämlich einer schönen und schlichten Pflanze, die nicht mal Blätter hat, die einen nur diesen saftigen Stiel, so einen dicken Stiel und diese rote Blüte hat, die dann so sinnlich auswuchert, indem sie dann stellenweise halt diese Pollen ausströmt. Und das finde ich, das ist schon Filmkunst auf einer gewissen Höhe, auch genial. Ja?
Jetzt hast du so viele Dinge gesagt, worauf man eigentlich noch eingehen müsste. Also der Lanthimos-Vergleich, den finde ich ja sensationell, weil ich da drauf, ich hatte, als du es gesagt hast, dachte ich mir, verdammt nochmal, das ist so richtig, vor allem Killing of a Sacred Deer scheint mir sehr nah an zumindest an der Idee einer, dass Subjekte oder Identitäten keine Rolle spielen, weil der auch so eine gottgleiche Perspektive einnimmt. Ich glaube, man müsste dann darüber reden, Lanthimos hat wesentlich mehr Humor oder so einen Sarkasmus drin. Aber ich glaube, das wäre sehr fruchtbar, die beiden mal aneinander zu legen, zumal ja Lanthimos auch quasi in Griechenland aus dieser New Wave kommt und damit sich auch eine Verortungsgemeinschaft ergibt. Das andere, vollkommen richtig, ich habe beim Gucken von Little Joe auch an Corona gedacht und auch, da könnte man jetzt auch nochmal weiterspinnen und was da drin steckt in einem Film, der eigentlich davor gemacht wurde. Aber ich wollte am Ende noch eine Sache reinbringen. Man könnte den Film nämlich nochmal radikal anders lesen, und zwar als dass Mutterschaft ein Virus ist. Mutter zu werden oder Elternschaft ist ein Virus, durch den man sich verändert. Und wo die Kinder die Eltern verändern und irgendwann werden aus den Eltern dann eben wieder Kinder. Dass sie das auf einer Ebene nämlich auch, und das macht den Film so gut, weil er so viele verschiedene Subtexte miteinander verwebt, dass eine Atmosphäre entsteht, die nicht mehr auf eine Figur zu reduzieren ist, sondern auf ein Gewebe oder auf ein Referenzsystem. Das macht den Film sehr kühl. Viele fühlten sich davon so ein bisschen abgeschreckt und gelangweilt. Für mich ist das, also mich hat er fasziniert und durchweg gefesselt. Vielleicht ist das auch der Schlüssel, warum ihre Filme so unbekannt sind, auch in Deutschland und auch in Österreich ja nicht so. Also ihr Ruf ist, oder der durch die Kritiker, ihr Ruf ist größer, als die Besucherzahlen sind. Das haben wir ja am Anfang auch schon gesagt. In England beispielsweise die BFI und auch Little Joe, das BFI findet, hat wahnsinnig viel Veranstaltungen drumherum gemacht. Es gab viele Interviews mit ihr und da wurde der Film ja sehr positiv aufgenommen. Irgendwie tut es sich schwer. Das liegt irgendwie auch daran, dass wahrscheinlich für viele das zu kühl ist und wir auch eben dann Filmkunst zu schauen nicht so gelernt haben, weil wir sehr von Dramaturgie kommen, die vom Theater kommt, von Dramaturgie, die an Identitäten, an Personen, an Subjekte, alles ist immer Innerlichkeit. Und Innerlichkeit gibt es bei ihren Filmen nicht.
Es ist ja interessant, dass du Literaturwissenschaftlerin bist und dich ausgerechnet für eine Filmregisseurin interessierst, die also wirklich auf die genuin filmische Kunstform ja abzielt, in der Formalisierung. Ja, finde ich eigentlich sehr faszinierend.
Ja. Sie hat halt viel vom Brechtschen Theater, ne?
Uiuiui, ja. Ich verstehe,
man,
ja.
Man kommt dann. Es ist kein Nachteil, dass ich interdisziplinär arbeite, so vielleicht.
Mhm. Ja. Das ist nie ein Nachteil, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja, ich hätte das jetzt irgendwie nach der Lektüre des Buches auch so verstanden, dass natürlich über diesen komparatistischen Ansatz von den Märchen herkommt und du liest ja Märchen auch als Strukturen. Ja. Also das ist ja nicht, du interpretierst die Märchen ja nicht nach den Figuren, sondern so wie du darauf zugreifst, sind das ja Strukturen. Ist nicht ein Märchen relevant, sondern das Systemmärchen. Und auch Hausner ist ein System, das sehr in sich abgeschlossen und hermetisch ist. Und ich finde, dass den Sprung dann eigentlich relativ naheliegend, auch wenn man eigentlich immer, also wenn eigentlich die meisten Literaturwissenschaftler da dann eher auf die Figuren oder so achten, tust du das ja in deinem Buch nicht wirklich. Es geht dir um eigentlich schon sehr viel diese formalen Aspekte, über die wir ja auch gesprochen haben heute. Also Spiegel, Wiederholung, die Mutterfigur eben nicht als eine spezifische Mutter, sondern als diese märchenhafte Stiefmutter und die kümmernde Mutter, die aber bei Hausner immer interessanterweise ja fast in eins fällt oder in vielen ihrer Filme in eins fällt. Und deswegen hatte ich das, fand ich das jetzt relativ naheliegend oder gar nicht so einen weiten Sprung. Aber es stimmt, sie ist eine Genuin, sie ist keine. Und selbst in das würde mich jetzt nochmal interessieren bei Amour Fou, wo man ja sagen müsste, das ist ja so der feuchte Traum von Literaturwissenschaftlern, da wird ein Film über Kleist gedreht, scheint sie sich ja da auch nicht wirklich drum zu scheren, sondern sie macht ja auch ihr Ding damit, wie sie will.
Völlig richtig, ja. Also der Film diskutiert auf einer Metaebene total klug, wie wahr Geschichtsschreibung ist. Und ich liebe diesen Film dafür. Weil zum Ableben von Kleist und von Henriette Vogel gibt es Schriftverkehr, zeitgenössischen Schriftverkehr. Heute würde man sagen Gossip. Ja? Also das sind Zeitgenossen, einer bla bla, der nächste bla bla, also die tauschen sich aus. Dabei war aber niemand. Und das findet dann Einzug in unsere Geschichtsbücher und wird als Wahrheit verkauft. Ja? Und das ist, was sie mit Amour Fou diskutiert. Sie diskutiert, ob Henriettes, also sie ist ja angegriffen worden, also von Historikern dafür angegriffen worden, dass Henriette nicht historisch korrekt, faktisch korrekt dargestellt wurde. Und das Thema ist, wer sagt das? Wer sagt, wie die wirklich war? Also selbst wenn es, ich meine, also das sind Briefe, irgendwer zerreißt sich über irgendwen das Mundwerk, das wird dann in Bücher gedruckt und dann ist es die Wahrheit. Also ich liebe den Film wirklich sehr.
Ist das nicht eigentlich ein schöner Abschluss? Weil genauso wie sie sagt, wer sagt, dass das die Wahrheit ist, könnte man mit diesem Satz, den könnte man über all die Filme, über die wir heute gesprochen haben, wiederholen. Wer sagt, dass Little Joe viral geht, also dass der die Menschen befällt? Wer sagt, dass Christine nicht mehr gehen kann oder dass es kein Wunder gab? Und wer sagt eigentlich, dass im Hotel jemals eine Person verschwunden ist? In dieses Rätsel, glaube ich, sollten wir die Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, hineinzugehen. Zum einen, sich die Filme anzuschauen und zum anderen, den Podcast haben Sie ja hoffentlich gehört, zum anderen dein Buch zu lesen, zur Hand zu nehmen und darüber Türen geöffnet zu bekommen. Gerade im dritten Teil des Buches, der dann eben thematisch einige Besonderheiten aufgreift und Zugänge legt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir mit unserem Podcast heute gemeinsam mit dir, Sabrina, Türen geöffnet haben. Nicht ins Hotel, nicht in diesen komischen Flur, sondern in die Welt von Jessica Hausner. Mit den Worten würde ich mich verabschieden wollen und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Sabrina, und natürlich auch wie immer, Markus, bei dir.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, Sabrina.
Ich danke auch.
Danke, Sebastian.
Danke für mich.
Und wie immer.
Okay, und wir hören uns wieder an Weihnachten. Gibt es eine Folge nochmal zu David Cronenberg mit Daniel Kotenscholte gemeinsam.
Genau. Und das wird eine kleine Überraschung, denn wir machen ein paar Dinge ein bisschen anders, als wir sie sonst gemacht haben. Bis dahin.
Bis dann. Ciao. Tschüss. Thank you.